Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Moimir Linka und ich bin der CEO der Aqvif International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Auch mit Ihnen möchte ich natürlich diskutieren, was da gerade am Markt passiert. Wir hatten eine Notenbanksitzung, danach ist der DAX abgegangen. Ich habe am Freitagmorgen mit einem Händler in Frankfurt am Parkett gesprochen und der hat gesagt, Draghi, 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 ein anderes Thema haben wir gar nicht. Herr Linka, wie sehen Sie das?
Also zunächst mal guten Mittag, Herr Leben, und guten Mittag, liebe Zuhörer. Wir hatten eine Notenbanksitzung, ja, das ist vollkommen richtig, nur wir hatten schon sehr viele und wir werden auch noch sehr viele haben. Und Draghi, 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 das ist natürlich schon richtig, aber da möchte ich mich doch am Anfang ganz klar dagegen aussprechen. Selbstverständlich spielt Draghi eine Rolle und selbstverständlich ist es immens wichtig, aber genauso wichtig sind andere Dinge, über die wir sprechen müssen und das sollten wir strukturell aufgreifen. Fangen wir zunächst mal bitte mit Draghi an. Draghi hat geliefert und Draghi hat vielleicht nicht geliefert, was eine Überraschung angeht, das ist auch nicht nötig, aber Herr Draghi ist immer zuverlässiger, mir gefällt die Art und Weise, wie er kommuniziert, mir gefällt vor allen Dingen eines, dass er Fakten nennt und er nennt Zeiträume, damit kann die Börse umgehen. Wir haben schon 100-mal miteinander besprochen, dass Unsicherheit, Ungewissheit genau das ist, was die Anleger verunsichert. Wir haben sehr, sehr oft darüber geredet, dass genau eben diese Unsicherheit bestimmter Ausgänge manche hemmt, daran den Kaufknopf zu drücken, was bestimmte Titel angeht, zu denen es schlichtweg keine Alternative gibt. Und der Herr Draghi gibt die nötige Ruhe und gibt auch das nötige Kanonenfutter dafür, dass man dies auch wieder tut. Nur ist der Herr Draghi nicht der Kursmacher alleine. Es sind fundamentale Daten und über die möchte ich jetzt mich mit Ihnen im Laufe unseres Gesprächs auch ausführlich unterhalten.
Ja, die möchte ich natürlich auch noch anführen. Natürlich ist auch dieser Punkt wichtig. Aber ich möchte noch kurz bei Draghi bleiben. Sie sagen jetzt, er hätte Tatsachen geschaffen. Er hat dem Markt signalisiert, ja, ab Januar werden die Ankäufe halbiert. Aber auf der anderen Seite wurde ja der Zeitraum verlängert und da gab es das Wort mindestens, also mindestens bis Ende September 2018. Und manch einer deutet daraus ja, dass zwar weniger gekauft wird, aber dafür länger. Es gibt dafür auch ein Fachwort, das nennt man Lower but Longer Strategie. Und mindestens bedeutet nicht, dass Ende September 2018 Schluss sein muss. Wie sehen Sie das? Tatsächliche Trendwende, den Begriff habe ich seitdem auch schon gehört. Oder möglicherweise eine Ausweitung durch die Hintertür. Weil wenn er den Zeitraum dehnt, aber dafür die Summe kürzt, dann ist die Summe am Ende unter Umständen total doch höher, nur über einen längeren Zeitraum.
Ja, was soll ich hier an Aussagen hinzufügen? Er hat einen Rahmen genannt, das ist richtig. Er hat Zahlen genannt, mit denen man umgehen kann, das ist richtig. Er hat sich ein Hintertürchen offen gelassen mit dem Wort mindestens, ist auch vollkommen richtig. Und vor allen Dingen, man weiß jetzt mindestens den Zeitraum, mindestens den Umfang und damit kann man umgehen. Hintertürchen offen gelassen aus einem sehr guten Grund, weil als Draghi angefangen hat, die aggressive Geldpolitik zu betreiben, da war natürlich die Konjunktur eine komplett andere. Und das ist der Kernpunkt meiner Aussage und da möchte ich mich auch gar nicht drüber weiter auslassen, weil das völlig klar ist und ich das schon 100-mal gesagt habe, dass Draghi flexibel arbeitet, er handelt flexibel, er lässt die Hintertürchen offen und vor allen Dingen abhängig von der Konjunktur. Und er macht es klarer als Frau Yellen, er macht es transparenter als Frau Yellen und Frau Yellen spricht nicht von globaler Konjunktur und spricht nicht davon, nein, nein, Draghi ist ja klipp und klar, wenn nötig, lasse ich mir die Hintertürchen offen und zwar, was den Zeitraum angeht. Und das ist für mich der Kernpunkt der Aussage.
Manch einer war ja positiv überrascht, dass nur ab Januar und nur halbiert wird. Denn, kommen wir mal zu den fundamentalen Daten, die Sie angesprochen haben, die sind ja nun schon seit längerem gut. Und dennoch hat Draghi gesagt, für weitere Schritte ist ihm die wirtschaftliche Dynamik noch nicht gut genug. Ich habe mich dann gefragt, was will man denn noch erwarten? Aus jedem Land kommen gute Konjunkturdaten. Vielleicht nicht unbedingt immer super gut, aber immer besser als erwartet, wenn alle Erwartungen übertroffen werden, der Euro sogar wieder gesunken ist und nicht mehr bei dem Punkt steht, wo er vor kurzem noch war. Was kann die Notenbank denn noch erwarten?
Die Notenbank kann einiges erwarten, aber die Notenbank erwartet nämlich genau den Kernpunkt. Notenbank möchte gerne, dass man ohne Schockwellen und ohne irgendwelche Brachialeinschnitte und ohne Achterbahn und ohne Korrekturen eben aus dieser Geldpolitik Schritt für Schritt rauskommt. Und meiner Meinung nach sage ich, habe immer gesagt, dass diese Geldpolitik an sich ist mit Sicherheit nicht Allheilmittel. Und es ist der am wenigsten schlechteste Weg. Das heißt also, es ist der Weg, wo man die meisten Kompromisse insofern eingegangen ist, dass es möglichst wenig negative Auswirkungen hat, weil zu dem Zeitpunkt, und da bleibe ich immer noch, waren die Schritte kompromisslos. Man sieht es ja. Er macht genau das Richtige, hier, nämlich man versucht ohne Schockwellen und ohne irgendwelche Achterbahnfahrten aus der Geldpolitik rauszukommen, und das ist nämlich der einzig richtige Weg, sich Hintertürchen offen zu lassen, zeitliche Flexibilität zu schaffen, um zu sagen, ihr braucht keine Angst haben, wir machen es Step by Step, wir machen es Schritt für Schritt, und plötzlich heißt es, wir sind da raus und keiner hat gemerkt, wie es passiert ist. Ein schönes, klassisches Soft Landing. Greenspan hat es auch seinerzeit in USA, wenn ich bitte etwas zurückschauen kann und die Zuhörer an diese Zeit erinnern kann. Das war eine perfektionistische Soft Landing. Und Draghi macht es genau in dieser Manier. Er lässt sich zeitlich diese Flexibilität, das hatte Greenspan nicht gemacht. Aber ich finde, das ganze Package finde ich gelungen. Und so wie es bis dahin gelaufen ist, hätte es in der üblen Situation, zu dem man darf nie vergessen, wieso es zu dem Ganzen überhaupt erst gekommen ist. Und wenn man rückwirkend das Ganze betrachtet und das Ganze auf heute sich ausweitet und die Perspektive auf die Zukunft in Fokus rückt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann hätte man es verantwortungsvoller kaum machen können.
Der DAX, der ist danach ja im Gegensatz zu dem, was in den vergangenen Wochen passiert ist, schon fast explodiert, wenn man das so will. 250 Punkte ging es nach oben seit der EZB-Sitzung. Davor haben wir uns wochenlang maximal mal 50 Punkte bewegt. Wir sind eigentlich an dieser 13.000 geklebt. Was ist denn der Grund, dass der Markt jetzt so einen Schub bekommt?
Ich nenne Ihnen auf einen Schlag, wenn es sein muss, 2 Dutzend Gründe. Ich versuche mich auf die wesentlichen zu konzentrieren. Langfristig betrachtet sind wir immer noch in einer Recovery-Phase und langfristig betrachtet haben noch sehr, sehr viele diese Rallye verpasst und es ist nach wie vor eine gehasste Rallye und die Dynamik der letzten Tage hat es bewiesen, dass bestimmte Leute schlichtweg wieder zurück in den Markt müssen. Das ist die globale, das ist die grobe Betrachtung, das ist die Makro-Betrachtung der Situation. Aber was ist denn passiert? Ich sage es Ihnen, die Ertragssaison ist im vollen Lauf, die Makrodaten konjunkturell, Arbeitsmarkt und so weiter entwickeln sich immer positiver. Dann gehen wir aber wieder noch runter und brechen das Ganze nochmal auf die Mikroebene. Schauen wir uns bitte mal die Ergebnisse an. Also die Ertragssaison läuft in einer Art und Weise, wo es selbst die kühnsten Optimisten nicht erwartet hätten. Und da gibt's also wirklich einige faustdicke Überraschungen. Dann kommt noch dazu, dass Übernahmefantasie bei der Commerzbank, diese Geschichte, was jetzt noch seit 2 Tagen aktuell ist, das sind alles Dinge, die darf man doch nicht außer Acht lassen. Das sind diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass der DAX zum Leben erwacht ist. Und natürlich gibt, das ist das, was ich gesagt habe, der Draghi gibt den Ganzen ein schönes, wie soll ich sagen, so ein Nest, eine Form, wo man sich schön reinlegen kann und rational entscheiden kann, sich auf die Titelauswahl konzentrieren kann. Aber ich möchte doch einiges herausnehmen. Deutsche Bank mit einem soliden Ergebnis. Abgesehen von den, sowieso von den Drivern im DAX, reden wir über Bayer, reden wir über Henkel, reden wir über Münchener Rück. Das ist alles, das darf man doch nicht außer Acht lassen. Schauen wir bitte nach Amerika rüber. Über die letzte Woche, Caterpillar, Konjunkturbarometer Nummer 1. Also jenseits diese Zahlen, IBM, geniale Zahlen, Microsoft, geniale Zahlen. Und gestern diese allumjammerten, wie soll ich sagen, von den Crash-Propheten, hochgejubelten Crash-Favoriten mit Google, Apple und mit Amazon. Gestern Google, fantastisches Ergebnis. Man muss sich bitte mal Amazon anschauen, der größte Online-Händler. Das ist auch ein Konjunkturbarometer par excellence. 1,5 Milliarden mehr Umsatz als erwartet. Behaften Sie mich bitte nicht auf die Details. Ich glaube, 5 Cent pro Aktie war die Gewinnprognose. Irgendwas um 52 Cent wurden gemeldet. Das heißt also, dass Amazon 10-mal so viel verdient hat pro Aktie, wie die Analystenschätzungen waren. Ja, das sind doch Fakten. Und das ist doch das, was die Kurse macht. Und wenn natürlich Google und Amazon heute 3, 4, 5, 6, 7, 8% laufen, dass das die Nasdaq mit nach oben zieht, ist auch klar. Und da kann man nicht pauschal hinkommen und sagen, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und da kann man nicht hingehen und sagen, die Börse ist keine Einbahnstraße. Natürlich ist es nicht. Das war sie nie. Das ist sie nicht. Das wird sie auch nicht sein. Aber das ist genau das, was die Märkte ausmacht. Und da kann man nicht von Überbewertung sprechen, wenn die Unternehmen sich so entwickeln. Und da muss man ganz genau individuell entscheiden. Man muss diversifiziert seine Aussagen treffen. Nicht global, die Märkte sind hoch. Nein, nein. Zum Beispiel die Biotech-Titel sind überhaupt nicht hoch. Die sind so günstig wie lange nicht mehr. Und die reagieren auf die Zahlen sehr sensibel. Und diesen Sektor muss man sich ganz genau anschauen. Jetzt gehe ich aber zu sehr ins Detail. Damit will ich nur sagen, dass mit der Faust auf den Tisch zu hauen und sagen, wir sind überall zu teuer. Absoluter Nonsens. Wir haben immer noch ein historisches Tiefzinsniveau. Das hat sich nicht geändert. Wir haben das über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und wo will man bitte schön ertragsreiche Dividenden und wo will man überhaupt Erträge und Einkommen erzielen, wenn bitte nicht im Aktienbereich? Es ist alternativlos und das wird es auch noch eine ganze Zeit bleiben.
Ja, bevor wir auf einzelne Sektoren kommen, möchte ich erst nochmal zur Lage der vergangenen Wochen sprechen. Die Berichtssaison, die läuft schon einige Zeit, Zahlen kommen auch schon einige Zeit, Fundamentaldaten sind schon lange gut und dennoch war in den letzten Wochen ja irgendwie die Situation nicht so, dass Leute gekauft haben. Es wurde sich einfach nicht bewegt. Ein Kollege hat gesagt, er war eine Woche im Urlaub, da stand der DAX bei ziemlich genau 13.000, kam er nach einer Woche zurück, stand der DAX immer noch bei 13.000. Er hat das Gefühl, es wäre gar nichts passiert und ich hatte das Gefühl, sogar die vergangenen, naja, 4 Wochen eigentlich. Wir haben immer über dieselben Zahlen im DAX geredet. Die Daten, die waren doch da auch schon da. Also war es doch hier irgendwie Draghi, Sie hätten jetzt gesagt, der hat das Nest gebaut, aber das muss doch der Auslöser gewesen sein gestern.
Na, ist das doch nicht sensationell? Ist das doch nicht sensationell? Jetzt reden wir sind bei 13.000 und vor einer Woche bei 13.000. Herrgott nochmal, 13.000. Ich möchte das gern buchstabieren. 1-3-0-0-0. Jetzt schauen wir uns bitte mal das Chartbild an. Jetzt schauen wir uns bitte mal an, das ist der Performance-Index. Auch das wiederhole ich zum 100. Mal. Der DAX ist ein Performance-Index, der preist die Dividenden mit ein. Aber was war denn vor einigen Wochen bei 12.4, 12.3, wo die Korrektur im vollen Gange war? Ja, das war das Ende der Rallye und die Crash-Propheten kamen wieder und Ende des Jahres mit der DAX bei 7.000. Ich habe zig solcher Prognosen gelesen, zig solcher Prognosen. Ja, was habe ich gesagt? Wenn viele nicht gekauft haben, ja, das ist doch der ihr Problem, ist nicht mein Problem. Wir haben gekauft und wir haben natürlich gekauft, das wissen Sie. Und ich mache kein Geheimnis draus, was wir kaufen. Natürlich haben wir gekauft. Wenn andere kaufen oder nicht kaufen, das ist mir doch völlig egal. Für mich muss die Performance stimmen, für meine Kunden, für unsere Kunden muss die Performance stimmen. Das steht doch an erster Stelle. Und wo stehen wir denn? 13, jetzt sind wir bei 13,2, 13,230. Ja, schauen Sie bitte mal die Jahresperformance an. Ja, was soll der DAX denn machen? Soll er jedes Jahr 20-25% machen, damit die Leute zufrieden sind? Soll er dieses Jahr auf 15.000 laufen, damit man sagt, ja, die Börse ist gut gelaufen? Man muss doch die Kirche im Dorf lassen und sich mal bitte überlegen, mit welchen Zielen man langfristig realistisch in einem Nullzinsumfeld investiert. Und wenn ich pro Jahr meine 4, 5, 6, 7% mache oder zwischen defensiv und dynamisch zwischen 3, 4, 5 und 7, 8, 9%, ja, bitte rechnen Sie das hoch auf eine Dekade und so weiter und so weiter. Man muss begreifen, dass ein Aktieninvestment nicht von heute auf morgen geschieht. Man muss begreifen, dass man den Markt versteht, dass man versteht, dass der Markt schwankt. Man muss verstehen, wie die Erträge zustande kommen und so weiter. Und in diesem Verständnis und in diesem Gesamtgefüge muss man anfangen zu diversifizieren, das auf die Kundensituation herunterbrechen. Das ist doch Vermögensverwaltung und nicht, ich war jetzt eine Woche in den Ferien, der DAX war bei 13.000, jetzt ist der immer noch da. Man muss sich doch angucken, wo der steht, wie er bewertet ist und ich sage nicht, und wir sind bei weitem nicht zu teuer. Nur, über allem steht immer noch die Tatsache, dass wir seit einer Dekade keine Zinsen haben. Und das ist doch vollkommen klar. Jeder im ersten Semester BWL lernen Sie Aufzinsen und Abzinsen. Jetzt rechnen Sie mal eine Dekade und rechnen Sie einen Negativzinssatz. Und dann nehmen Sie eine Aktie, die 4% Dividende zahlt. Was war die wert vor 10 Jahren? Was ist die heute wert, wenn das Unternehmen selbst stagniert? Ja, da muss man doch kein Genie sein. Da muss man doch einfach mal anfangen, die Fundamentaldaten zusammenzuzählen. Und dann heißt es auch nicht, ja, Herr Linker, wieso sind wir, Sie haben wieder recht gehabt und jetzt sind wir wieder über 13.000 und Sie haben Ihre Prognosen. Es ist doch, umso schöner ist es. Aber es ist nicht das Schönste, dass der Linker recht hat. Das Schönste ist, dass unsere Kunden zufrieden sind und dass wir auf ein fantastisches Jahr zusteuern. Und das wünsche ich jedem Zuhörer, der uns gerade zuhört.
Ja, dann bleibt nur noch die Frage, was kaufen? Denn Sie hatten selbst schon gesagt, die Börse ist keine Einbahnstraße und man sagt zwar immer, die Flut treibt alle Boote nach oben, aber es gibt auch immer Flops und man will natürlich die richtigen Aktien kaufen und zwar das Ganze auch noch möglichst günstig. Sie hatten gesagt, wir sind nicht zu teuer, hatten auch einiges genannt, unter anderem Biotech und interessanterweise Unternehmen wie Amazon, die ja bekanntermaßen einen sehr, sehr hohen KGV haben, sind das Unternehmen, die man selbst nach solchen gut gelaufenen Jahren oder Tagen, wie auch jetzt aktuell nach den Zahlen, trotzdem noch kaufen kann? Wenn Sie sagen, es geht weiter, dann dürfte man selbst solche Unternehmen ja noch kaufen können.
Ich sag Ihnen mal was. Ich sag Ihnen mal nur paar kleine Beispiele. Ich habe Depots, in diesen Depots sind Titel drin und wenn ich die Performance manchmal sehe, dann muss man sich die Augen reiben, wo man ganz klar sagen muss, dass die schon sehr, sehr, sehr lange natürlich da drin sind. Aber ich sage Ihnen nur einige Ausnahmen. Ich weiß nicht, wie oft meine Kunden mich schon darauf angesprochen haben, bei der Amazon die 200, 300, 400, 500% Gewinne mitzunehmen. Das gleiche bei Apple, das gleiche bei Google. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit, Evotech. Als Beispiel. Da war das Papier 200, 300, 400, 500% im Plus und die Kunden schrien nach Gewinnmitnahmen. Ja, warum soll ich denn eine Gewinnmitnahme tätigen, wenn das Unternehmen vollkommen auf Schiene ist? Flops gibt es immer. Aber ohne diese Flops gibt es nicht diese absoluten Tops. Aber unter dem Strich muss man rechts unten schauen, wie ist die Performance. Und das ist das, was ich immer wieder versuche, jemandem zu erklären. Die Börse funktioniert nicht, dass ich sage, jetzt ist der DAX zu teuer, wir sind bei 13,2, ich warte, bis der bei 12,6 ist, dann gehe ich rein, warte, bis er bei 14 ist, habe 15% verdient. So wird es nie nie funktionieren. Das ist der sichere Weg, prozyklisch sein Geld zu verlieren. Ich muss mir doch immer wieder anschauen, welche Sektoren interessant sind, welche Sektoren wichtig sind. Wir haben ein Team von insgesamt 30 Leuten, die uns allesamt Informationen zutragen, die Sachen auswerten und so weiter. Die psychologische Analyse, die machen wir. Unsere Konsens ziehen wir daraus. Aber es ist doch ein Prozess. Es ist doch ein Prozess. Ich habe vor 2 Wochen nicht die Titel gekauft, die ich heute kaufe. Und ich werde in 2 Wochen nicht die Titel kaufen, die ich heute gekauft habe. Ich werde vielleicht den verkaufen, den ich vor 2 Monaten gekauft habe. Aber grundsätzlich heißt es, handle so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Und nur wenn tatsächlich Opportunitätsverluste entstehen oder wenn tatsächlich fundamentale Daten dafür sprechen, dass man sich von einem Investment entweder das Investment hält oder es aufstockt oder es abstößt. Das ist doch das Schöne an der Börse. Es gibt doch nur 3 Möglichkeiten. Ich kann kaufen, ich kann halten oder ich kann verkaufen. Und da spielt sich das ganze Universum. Und dieses Universum basiert auf Momentaufnahmen, auf einer genauen Betrachtung einzelner Sektoren und daraus resultierend einer Simplifikation der Daten, die für mich als Kunde wichtig sind. Und daraus muss ich mir eine Rotation zurechtmachen. Wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Vermögensverwaltung ist ein hartes Brot. Vermögensverwaltung ist ein Handwerk. Und wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder tun. Es ist nicht damit getan, mal was zu kaufen. Ich lese eine Empfehlung, mal zu verkaufen. Das zu spüren, wenn ich zum Schuster gehe, ich kann nicht meine Schuhe so reparieren, wie er es macht. Das ist logisch. Wenn ich in ein Restaurant gehe, ich kann die Hollandaise nicht so aufschlagen, wie er es macht. Genauso wird es keiner verstehen, wie wir die Depots zusammenstellen. Er muss es nicht verstehen, er muss nur am Ende des Jahres drauf gucken und muss sich die Performance anschauen und die stimmt bei uns seit Jahrzehnten. Und das ist nicht, weil wir eine Glaskugel haben, sondern weil wir genau diesen Prozess, was ich Ihnen vorher erklärt habe, weil wir uns diesen Prozess unterordnen, diszipliniert arbeiten und versuchen zu simplifizieren und einfach der Essenz nach zu urteilen und nicht den Emotionen hinterherzulaufen.
Herr Linker, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Sehr gerne.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.